Kopfkompass. Der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Universität Jena.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfkompass. Mir gegenüber sitzt wieder Fabian Rottstedt. Mein Name ist Ilona Kreu. Fabian Rottstedt leitet die Ambulanz bei uns am Lehrstuhl. Und ich bin Professorin für klinische Psychologie und wir sitzen hier, das haben wir noch gar nicht verraten, wo wir sitzen. Wir sitzen in einer EEG-Kammer. Das bedeutet, wenn wir so um uns ringsherum schauen, dann sitzen wir in einem Untersuchungsraum, den wir dazu benutzen, um herauszufinden, ja, welche Hirnströme Personen haben, wenn sie an gewisse Dinge denken, gewisse Dinge sehen und so weiter. Deshalb sieht es also hier auch relativ wild aus. Wir haben hier so Maßbänder rumliegen, wir haben verschiedene Elektroden hier rumliegen, wir haben einen großen Stuhl, wir haben verschiedene Regler und vor allem ist diese Kabine ringsherum abgeschirmt und das macht es für uns ganz günstig, die für ja, Studioaufnahmen quasi zu benutzen. Außerdem sitzt man recht gemütlich hier drin. Fabian, was machen wir denn heute miteinander?
Ja, schön wieder mit dir hier zusammenzusitzen. Wir haben ja in der letzten Folge erstmal so darüber gesprochen, allgemein über psychische Störungen. Was sind psychische Störungen überhaupt? Und wir wollen heute in die erste spezifische Störung einsteigen oder diese vorstellen. Und da haben wir uns überlegt, mit wahrscheinlich der Störung zu starten, die am bekanntesten ist. Und auch eine der häufigsten, und zwar ist es Depression. Aber bevor wir so richtig einsteigen, wir wollen ja nicht nur Informationen präsentieren, sondern auch so ein bisschen zum selber Nachdenken und zum Reflektieren anregen. Und damit das in den Folgen möglich ist und sozusagen unsere Zuhörer auch was zu tun haben, möchten wir in jeder Folge einen Fact-Check durchführen. Das bedeutet, am Anfang einer Folge präsentieren wir einen Fakt, also entweder wir selbst oder unsere Gäste haben einen Fakt mitgebracht über das Thema, was wir in der Podcast-Folge besprechen. Und Sie können sich dann während der Folge überlegen, ob dieser Fakt denn stimmt oder eher nicht. Und am Ende der Folge lösen wir auf. Und den Fakt, den es heute zu checken gilt, zur Depression, den hast du mitgebracht, Ilona.
Ja, der Fakt, den ich mitgebracht habe, ist, oder vielleicht Fakt, wir wissen es nicht, ob es ein Fakt ist oder nicht, wer depressiv ist, freut sich nie. Das ist also die Frage, die uns heute ein bisschen umtreibt. Wer depressiv ist, freut sich nie. Am Ende der Folge werden wir rausfinden, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber sag mal, Fabian, wenn wir uns heute mit Depressionen beschäftigen, du hast vorhin schon gesagt, Depression ist eine der häufigsten Erkrankungen, die es so gibt. Wie häufig ist es denn? Wer kriegt denn eine Depression und ja, wie wahrscheinlich ist denn das, dass ich eigentlich eine Depression bekomme?
Ja, also eine Depression im Lebensverlauf zu bekommen, das Risiko ist, würde ich sagen, verhältnismäßig hoch. Das liegt nämlich bei bis so ungefähr 20%, also circa jeder fünfte Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens einmal an einer Depression. Erfüllt also, hat einmal eine Lebensphase, in der er die Kriterien erfüllt. Was die Kriterien genau sind, da kommen wir dann gleich dazu. Also typischerweise, wenn man jetzt schaut, in einer großen Untersuchung, wo man ganz, ganz viele Leute befragt und guckt jetzt, wer ist denn zum aktuellen Zeitpunkt betroffen, dann findet man in der Regel so Zahlen zwischen, die liegen so ungefähr bei 5%. Und wenn man so guckt, wer hat es denn in den letzten 12 Monaten gehabt, da sind es, glaube ich, meistens so ein bisschen mehr, so 8-10% der Leute, die davon betroffen sind.
Das klingt jetzt gar nicht so viel, oder? So von den Worten her, ich bin depressiv drauf, das hat man ja, also ist ja Alltagssprache quasi. Wenn man jetzt so sagt, naja gut, eigentlich sind es nur aktuell gerade 5% von den Leuten, wenn denen ich mich umgucke, oder im Laufe meines Lebens 20%, dann erschreckt mich die Zahl gar nicht so richtig. Aber es ist, ne, wie du sagst, es kommt darauf an, was so die Kriterien sind, was jetzt wirklich eine echte Depression ist. kommen wir nachher noch zu.
Ja, genau. Also was das letzten Endes eigentlich bedeutet und wie schwerwiegend das ist, das versteht man, glaube ich, erst so im Verlauf der Folge, dass das eigentlich schon Zahlen sind, die die hoch sind.
Mhm. Ja. Mhm.
Ja. Ja, und jetzt stellt sich dann natürlich sofort die Frage, naja, wer ist denn so typischerweise betroffen? Ja. Gibt es denn bestimmte Risikoprofile sozusagen? Kann man da was dazu sagen?
Also Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Frauen sind bei fast allen psychischen Störungen häufiger betroffen als Männer. Warum das mit den Frauen so ist, das könnten wir uns mal für eine extra Folge überlegen. Das ist eigentlich eine interessante Frage, warum Frauen eigentlich häufiger immer betroffen sind oder zumindest angeben, häufiger betroffen zu sein. Also Frauen sind etwa doppelt so häufig auch von einer Depression betroffen wie Männer. Ein weiterer Risikofaktor ist getrennt zu leben. Singles sind häufiger von Depressionen betroffen als verheiratete oder verpartnerschaftet Lebende. Das hat einfach was mit der sozialen Einbettung zu tun. Menschen, die andere Personen um sich herum haben, die haben einen sozialen Austausch und das macht es denen leichter, eben nicht so sehr in die Grübelei zu verfallen, die für eine Depression eben auch relativ typisch ist.
Und das Interessante ist immer, finde ich, bei dem Fakt, dass das vor allem für Männer gilt. Ne? Also vor allem Single-Männer haben ein erhöhtes Risiko. Mhm. Bei Frauen gibt es sogar teilweise Daten, die in die andere Richtung deuten. Ne? Also dass es für Frauen sogar eher ein Risiko sein könnte, in einer Partnerschaft zu sein.
Ja, ja. Das ist auch interessant, ne? Wenn Männer und Frauen sich trennen, so nach einer langen Ehe oder nach einer langen Partnerschaft, dann ist das für den Mann ein größerer Risikofaktor, diese Trennung, als es für die Frau ist. Also die Frauen haben es dann immer so ein bisschen leichter, sich wieder zu adjustieren und sich in diese neue Gegebenheit reinzuschicken, als es die Männer zu haben scheinen. Ja, ja, ansonsten gibt es noch so allgemeine Risikofaktoren, sozioökonomischer Status. Das ist ein relativ kompliziertes, sperrisches Wort, was letzten Endes dafür spricht, was hat jemand für ein Einkommen, was hat jemand für ein Bildungsniveau, ne? Was hat jemand für einen Status oder Stand in der Gesellschaft. Je niedriger das ist, das heißt also, je mehr ich auch mit Schichtarbeit beschäftigt bin, je prekärer, also unsicherer die Arbeitsverhältnisse sind, je weniger Einkommen man hat, desto wahrscheinlicher ist es auch an einer Depression zu erkranken. Liegt am Stress, den solche Verhältnisse mit sich bringen. Dann haben wir die Geografie, auch eine häufige Frage. Wird man dann jetzt eher auf dem Land oder in der Stadt psychisch krank? Das ist relativ eindeutig zu klären. In der Stadt sind die Prävalenzen höher, also sind die Wahrscheinlichkeiten höher für depressive Erkrankungen, aber nicht nur für depressive Erkrankungen, auch für andere Arten von psychischen Störungen. Und dann gibt es natürlich so auslösende Faktoren, zu denen kommen wir nachher nochmal. Also wenn man jetzt gerade einen Verlust erfahren hat, seinen Arbeitsplatz zum Beispiel verloren hat oder der Partner hat einen verlassen oder ähnliche Dinge sind passiert. Oder man hat gerade viel Stress auf Arbeit oder eben ein neues Familienmitglied ist in die Familie gekommen, was ja meistens sehr schön ist. Auch das kann durchaus Stress verursachen und auch das kann zu einer Depression führen.
Da waren jetzt vor allem, das sind ja, wenn ich mir die Risikofaktoren, die du gerade aufgezählt hast, so anschaue, sind es ja vor allem so psychosoziale Faktoren. Gibt es denn auch Hinweise darauf, dass biologische Faktoren eine Rolle spielen könnten?
Für Depressionen, ja, gibt es durchaus. Ne? Ich glaube fast, ich würde das ein bisschen hinten anstellen. Das ist nämlich super interessant mit diesen ganzen biologischen Faktoren. Dann müssen wir allerdings anfangen zu erklären, was Entzündungsreaktionen und so sind. Worauf ich Lust habe, das können wir das nächste Mal gerne machen. Aber lass uns doch vielleicht erstmal erzählen, was überhaupt eine Depression ist. Ich will so ganz sehr ins Detail reingehen.
Ja, ich habe nur beispielsweise daran gedacht, also es gibt durchaus auch Hinweise, ne, dass biologische Faktoren eine Rolle spielen, weil es ja beispielsweise familiäre Häufung der Erkrankung gibt. Ne? Mhm. Also man weiß einfach, dass das Risiko erhöht ist, wenn ich ein depressives Elternteil oder wenn ich zwei depressive Elternteile gehabt habe, dann ist mein Risiko so 2 bis 3 Mal erhöht, ne, an einer Depression zu erkranken. Das muss jetzt nicht rein biologisch oder genetisch erklärbar sein, aber das deutet darauf hin, dass das schon auch eine Rolle mitspielt.
Mhm. Da ist ja auch die Familie von Ernest Hemingway so ein ganz berühmtes Beispiel. Da zieht sich das so durch mit diesen depressiven Erkrankungen. Aber jetzt gehen wir dazu, was ist denn nun eigentlich eine Depression?
Ja.
Ja, du sagtest vorhin, Also so im Laufe des Lebens erkrankt jeder Fünfte an einer Depression. Und ich fand das gar nicht so hoch. Aber wenn wir uns dann anschauen, was ist denn eigentlich eine Depression, dann erklärt sich das vielleicht ein bisschen.
Ja, da würde ich einfach, wie wir es bei der Definition von psychischen Erkrankungen schon gehabt haben, mal die Definition aus dem ICD-11, also der internationalen Klassifikation der Erkrankungen in seiner 11. Version, mal kurz anlesen, vielleicht nicht komplett vorlesen, was denn da zu Depressionen steht. Und zwar steht da, depressive Störungen sind durch eine depressive Stimmung, das kann bedeuten traurig, reizbar oder innere Leere, oder Freudlosigkeit gekennzeichnet, die von anderen kognitiven, verhaltensbezogenen oder neurovegetativen Symptomen begleitet wird. Und diese depressive Stimmung beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit der Person erheblich.
Das ist es ja letzten Endes auch, ne? Dieses erhebliche Beeinträchtigen der Funktionsfähigkeit. Also was ja damit gemeint ist, und das ist dann wirklich der Unterschied zu, ich fühle mich gerade ein bisschen depressiv, ist, ich kann meiner Arbeit nicht mehr nachgehen. Ich kann meine Partnerschaft nicht mehr so ausführen, wie ich sie gerne ausführen würde. Weil jedes Mal, wenn mein Partner mich fragt, gehst du mit mir ins Kino oder wollen wir mal einen Spaziergang unternehmen? Ich sage immer nein, weil ich kriege mich nicht motiviert, irgendetwas zu tun. Ich kann meine Kinder nicht mehr vom Kindergarten abholen oder nur unter enormem Aufwand kriege ich das hin, überhaupt die Motivation aufzubringen.
Ja, teilweise ist es ja sogar schwierig für, ich sag mal, in Anführungsstrichen so basale Dinge wie Essen, Zähne putzen, Duschen, Körperhygiene, noch die Motivation oder die Kraft aufzubringen. Ne? Also das ist so mit erheblicher Beeinträchtigung gemeint.
Eine Patientin von mir hatte das mal so schön gesagt gehabt, die hat auch eine depressive Störung logischerweise gehabt. Und die hatte mir mal beschrieben, wie sie immer so stundenlang vor der Waschmaschine sitzt, also die Wäsche in die Waschmaschine reingeräumt hat und danach das angeschaltet hat, sitzen geblieben ist, sich angeschaut hat, wie die Trommel sich gedreht hat, irgendwann auf die Uhr geschaut hat, festgestellt hat, die Trommel dreht sich doch gar nicht mehr, ach, ich sitze doch schon seit 2 Stunden hier, und hat gar nicht bemerkt, dass die Zeit so vergangen ist.
Ja, ja, schönes Beispiel. Genau, jetzt ist ja hier von kognitiven, verhaltensbezogenen oder neurovegetativen Symptomen die Rede, die die Depression begleiten. Und da gibt es ganz typische Begleitsymptome. Und unter kognitiven Begleitsymptomen würde man beispielsweise verstehen, eine reduzierte Aufmerksamkeitsspanne, eine reduzierte Konzentrationsfähigkeit. Unter verhaltensbezogenen Störungen würde man verstehen, dass also der Antrieb gestört ist.
Ich kann von der Waschmaschine nicht mehr aufstehen.
Genau. Ne? Die Motivation ist gestört. Und unter neurovegetativen Symptomen würde man so Dinge wie innere Unruhe verstehen, Anspannung kann vorkommen, den Schlaf würde man wahrscheinlich auch dazu zählen, der gestört ist, die verminderte Energie oder die erleichterte Ermüdbarkeit, das wären so typische Symptome, die quasi noch begleitend mit dabei sind.
ICD-11, die ist ja immer so aufgebaut, dass die zum einen Symptome definiert, ne, was du gerade gesagt hast, also bei der Depression eben diese Stimmung, die so niedergeschlagen ist, dann diese Freudlosigkeit und dieser Antriebsmangel, also egal was passiert, es macht mir nicht so richtig Freude oder zumindest nicht durchgängig, und dann diese ganzen zusätzlichen Symptome, also eben Schlaf, Konzentrationsmangel und so weiter und so fort. Und dann sagt die ICD-11 häufig noch so ein Zeitkriterium mit dazu. Wie ist denn das in der Depression?
Genau, und das sind bei der Depression sind es 2 Wochen. Und die Definition ist so, dass diese Phase der gedrückten Stimmung über 2 Wochen hinweg fast jeden Tag da sein muss oder erfüllt sein muss.
Ja.
Ne? Genau. Was vielleicht noch auch weitere wichtige Symptome sind so ein reduziertes Selbstwertgefühl oder Schuldgefühle können auch ganz stark auftreten, Hoffnungslosigkeit. Und wenn die Symptome ganz arg sind, dann kann natürlich auch Suizidalität, also Selbstmordgedanken, bis hin zu Impulsen oder eben dann sogar Handlungen auftreten.
Mhm. Wie ist denn das? Wir sind ja jetzt eigentlich quasi schon beim Faktencheck, ja? Wenn wir diese Freudlosigkeit haben, kann denn dann eine Person trotzdem auch mal Freude empfinden?
Also das würde sich definitiv nicht ausschließen. Ne? Also das ist durchaus möglich, dass trotzdem quasi die niedergeschlagene, gedrückte Stimmung vorherrschend ist, die meiste Zeit über, dass es durchaus Momente im Alltag geben kann, wo die Person noch Freude empfindet. Mhm. Also das ist, widerspricht jetzt nicht der Diagnose sozusagen. Ne? Mhm. Auch es gibt ja so manchmal, berichten Patienten, dass sie nicht ernst genommen werden von vielleicht Bekannten oder Familienmitgliedern, weil sie ja noch an sozialen Aktivitäten teilnehmen oder weil sie auch mal über diesen oder jenen Witz lachen oder wie auch immer. Und dann wird beispielsweise die Erkrankung in Frage gestellt und das wäre aber jetzt aus diagnostischer oder psychotherapeutischer Sicht nicht zulässig sozusagen. Mhm. Das kann durchaus vorkommen.
Das ist ja letzten Endes wie wenn ich eine schwere Erkältung habe, mich trotzdem hochschleppe, um das Kind vom Kindergarten abzuholen und dann eben dort mal 5 Minuten auch gerade nicht nies.
Ja, genau. So. Ne? Genau, auch bei einer Erkältung hat man über den Tag hinweg mal bessere und mal schlechtere Phasen. Ne?
Ja.
Aber so das Gesamtbefinden ist bei einer Depression eben deutlich reduziert im Durchschnitt.
Mhm.
Ne? Es gibt so bestimmte Ausschlusssymptome, sozusagen, bei denen man eine Depression nicht mehr diagnostizieren würde.
Ja.
Das ist zum Beispiel, wenn es im Lebensverlauf irgendwann mal eine Phase von sehr guter, also außergewöhnlich guter Stimmung gegeben hat. Da würde man, also das wäre eine manische Episode sozusagen, ne? Dann, das wäre dann was anderes. Dann würde man von einer bipolaren Störung sprechen.
Ja, also entschuldige, wenn ich jetzt so reinrede, ne? Es muss ja gar nicht nur eine gute Stimmung, aber so eine sehr, sehr energetische Stimmung oder kann auch durchaus sehr reizbar gewesen sein, aber viel, viel, viel überbordende Energie. Das jemand, aber da kommen wir später nochmal dazu.
So gut, dass es gefährlich wird.
So gut, genau, so gut, so viel, dass es gefährlich wird.
Ja, genau.
Ist aber seltener.
Ist sehr viel seltener, ne?
Ich kann dir vielleicht noch was über meine Patientin erzählen. Die Dame mit der Waschmaschine. Die war, als ich sie in Behandlung hatte, Mitte 40 gewesen und war auch zum allerersten Mal in der Psychotherapie. Und sie hatte gar nicht vor, zu mir zu kommen, sondern sie ist gegangen, weil ihr Partner sie so sehr gedrängt hat. Das kennt man eigentlich von Frauen, die ihre Ehemänner drängen. In dem Fall war es umgedreht gewesen. Also der Ehemann hat sie gedrängt, dass sie doch jetzt mal etwas unternimmt. Und das ist gar nicht so ganz untypisch, weil es auch gar nicht so leicht ist, mit jemandem zusammen zu wohnen, der depressiv ist. Und wenn also jemand die ganze Zeit diese niedergeschlagene Stimmung hat, diese Hoffnungslosigkeit hat, das macht schon auch was mit der Partnerschaft. Und bei meiner Patientin, sie kam dann und ich hatte sie dann gefragt, wie man das eben so macht in einem Erstgespräch, was sie denn herführt und so. Und da fiel mir bei ihr nicht nur auf das, was sie gesagt hat, sondern vor allen Dingen auch, wie sie es gesagt hat. Also sie hatte zum einen so einen wirklich ganz starren Affekt, also ganz wenig mimischen Ausdruck gehabt. Hatte auch ein bisschen was mit der Medikation zu tun, die sie schon vom Psychiater erhalten hatte. Also in psychiatrischer Behandlung war sie, bloß nicht in psychotherapeutischer Behandlung. Sie hat sehr, sehr lange gebraucht, ehe sie geantwortet hat. Es war auch nicht ganz klar, wann sie meine Frage verstanden hat, wie lange sie dann braucht, um sozusagen drüber nachzudenken, wann sie sich dann durchgerungen hat, eine Antwort zu geben, auch eine Antwort zu geben, von der sie gedacht hat, dass das jetzt eine gute Antwort ist. Hat also alles wirklich viel Zeit gebraucht, sodass auch dieses ganze Gespräch mit ihr am Anfang sehr schleppend gegangen ist.
Das würde man als kognitive Verlangsamung bezeichnen, wahrscheinlich.
Genau, ne? Und daran hat man das dann auch ganz gut gesehen. Die Dame war schon seit fast 1,5 Jahren, das war länger, Entschuldigung, die war schon seit 3 Jahren nicht mehr auf Arbeit gewesen, war auch schon berentet. Was ein bisschen merkwürdig ist, dass sie berentet wurde, ohne vorher eine psychotherapeutische Behandlung gehabt zu haben. Das ist sehr ungewöhnlich, das passiert eigentlich nicht. Aber war arbeitsunfähig quasi gewesen. Und das machte auch Sinn. Die hatte eigentlich eine Stelle als Sachbearbeiterin gehabt, aber so, ne, mit dieser Verlangsamung, wie du es gerade benannt hast, konnte die auch ihre Arbeit nicht mehr ausfüllen. Die war auch nicht in der Lage gewesen, einfach ja, komplexere Zahlen überhaupt miteinander zu addieren. Und was sie beschrieben hat, ist, dass sie tagelang nicht aus dem Bett kommt. Als sie bei mir war, war sie sehr adrett, sehr schick durchaus. Das war auch, wir haben dann eine sehr lange Therapie miteinander gemacht. Sie war auch jedes Mal bei mir sehr schick. Ich war aber für lange Zeit während der Therapie der einzige Termin, den sie gehabt hat in der Woche. Und das war dann der Termin, wo sie dann am Tag vorher duschen gegangen ist, ja, und am Tag vorher eben sich aufgerafft hat, sich wirklich die Zähne zu putzen und sich die Haare zu kämmen und so weiter. Und dazwischen passierte lange einfach nichts und der Mann verließ früh das Haus, kam nachmittags wieder und sie hatte quasi den Weg vom Bett auf die Couch eventuell zurückgelegt, aber ansonsten nicht viel gemacht und war damit natürlich selber auch sehr unglücklich gewesen mit der ganzen Situation. Ja,
ja, das klingt, wie würdest du es selber einschätzen? Man kann ja bei Depressionen so zwischen leicht, mittelgradig und schwer differenzieren, ne? Wo würdest du es einordnen?
Das ist eine gute Frage, ne? Es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass die Dame wirklich ambulant noch gekommen ist. Eigentlich ist das ein Fall für eine stationäre Psychotherapie.
Auch, ne? Ja. Ne?
Eigentlich ist das schon eine schwere depressive Störung. Ja. Also bei der Patientin waren einige Dinge ein bisschen merkwürdig gewesen. Auf der anderen Seite ist bei jedem immer irgendwas ein bisschen merkwürdig. Aber sie war mit ihrer langen, durchaus schweren Störung dafür, dass sie ambulant war. Das ist ungewöhnlich.
Ja. Also ich hätte vor allem gedacht, dass die Verlangsamung schon dafür spricht, dass es eher eine schwere Symptomatik ist.
Genau, weil die Sache auch so deutlich gewesen ist. Ne? Und natürlich hatte die Dame, wie man es ganz häufig hat bei depressiven Störungen, man fragt ja dann immer nach Suizidalität. Also hatten sie denn schon mal das Gefühl gehabt, es wäre besser, wenn sie nicht da wären zum Beispiel, wäre so eine klassische Frage. Und das bejahte sie dann auch recht schnell und deutlich. Was heißt schnell? Aber sie bejahte das recht deutlich. Und das ist auch sehr nachvollziehbar. Es würde einem wahrscheinlich, würde es fast allen Menschen so gehen, wenn sie sich seit 3 Jahren mit dieser Erkrankung rumschlagen und sich schuldig fühlen, dass sie dann ab und zu mal denken würden, es wäre doch eigentlich für mich und auch für alle anderen. Es ist doch nur noch eine Qual, dass ich hier bin.
Ja. Ja, genau. Und das macht einfach die Schwere deutlich, die so eine Erkrankung eben haben kann. Ne? Und dass es nicht um dieses geflügelte Wort, ich bin heute irgendwie depressiv, das hat halt vergleichsweise überhaupt nichts gemein.
Ja.
Also das ist so ein Zustand kann also über Jahre hinweg gehen, wenn es einen wirklich heftig trifft. Ne? Vielleicht, um das bisschen rund zu machen, würdest du sagen, so ein Fall, ne, wie du ihn jetzt beschrieben hast, mit der Länge der Erkrankung, mit der Dauer und mit der Intensität, der ist typisch und repräsentativ oder wie würdest du es sagen?
Das kommt sicherlich ein bisschen drauf an, wo man arbeitet und was man so an Patienten sieht. Also für eine stationäre Patientin ist das gar nicht so ganz, ganz untypisch. Wenn man jetzt sagt, jemand ist zum ersten Mal betroffen in seinem Leben von einer depressiven Episode, es geht jetzt so los, man quält sich da schon seit mehreren Monaten durch, dann muss das nicht so weitergehen, wie es bei meiner Patientin gewesen ist. Es gibt ja auch durchaus Spontanremissionen. Das bedeutet also, es wird von alleine besser. Das passiert nicht bei allen Patienten, passiert auch nicht bei der Mehrzahl bei der Patienten, aber es passiert. Und man kann auch in früheren Stadien therapeutisch relativ gut was machen. Also sie ist schon ein eher schwererer Fall. Aber ja, für eine stationäre Patientin oder für eine schwere Patientin nicht untypisch, nein.
Ja. Genau, ich habe noch dran gedacht, ne, also das Zeitkriterium ist ja an sich 2 Wochen. Du hast jetzt von mehreren Jahren gesprochen, ne? Das kann also durchaus vorkommen. Da würde man von chronisch sprechen, tatsächlich. Es gibt auch noch andere Arten, ne? Man unterscheidet bei Depressionen zwischen, sie tritt einmal als eine Episode auf oder wiederholt. Und da finde ich die Zahl immer ganz eindrücklich, um auch nochmal so diese schwere Beeinträchtigung, die die Erkrankung mit sich bringen kann, zu verdeutlichen. Man weiß also, wenn das bei Menschen ein zweites Mal auftritt, also bei allen, wo es wiederholt auftritt, diese erleben im Mittel 6 solcher Phasen in ihrem Lebensverlauf. Und das ist natürlich heftig.
Das ist viel, ne?
Das ist viel und das bedeutet natürlich auch über das Leben hinweg, dass viele Jahre einfach beeinträchtigt sind von der Lebensqualität her.
Genau. Ne? Ja. Bevor jetzt unsere Zuhörer erschrecken, jeder, der schon die zweite depressive Phase in seinem Leben hatte, im Mittel bedeutet natürlich nicht, dass das alle trifft. Ne? Das bedeutet, wir haben einige Personen mit ganz, ganz häufigen Rapid Cycling, würde man das nennen, mit ganz häufigen depressiven Phasen. Einige mit 2, 3 Episoden und viele, die genau eine Episode in ihrem Leben hatten. Und natürlich auch viele Personen, die es überhaupt nicht haben. Fabian, wir haben viel gesagt heute. Wir haben aber auch noch relativ viel offen. Ich würde denken, wir unterhalten uns nächstes Mal über Depressionen weiter, oder?
Ja, und wir sollten beim nächsten Mal die Folge vor allem mit einem positiveren Ausblick enden lassen. Weil das zieht natürlich jetzt eher erstmal so ein bisschen runter. Aber wir wissen, man kann bei Depressionen auch was machen. Und da werden wir das nächste Mal die Folge beschließen. Da ist die Stimmung dann nicht ganz so gedrückt am Ende.
Und vor allen Dingen sollten wir uns auch angucken oder zusätzlich sollten wir uns noch angucken, warum man denn eigentlich depressiv wird. Wir wissen jetzt schon ein bisschen, wen es denn häufiger trifft, aber ja, wie kann ich mich denn vielleicht auch schützen davor?
Ja.
Ja.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Kopfkompass. Der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena.